um eine Beziehung, die Gott wiederhergestellt hat. Ja, Gott ist es nie um äußere Dinge, um organisatorische Dinge gegangen. Es ist ihm immer um die Menschen gegangen. Er wollte immer mit den Menschen Gemeinschaft haben. Er wollte nicht irgendwo separat sein. Ja? Und Jesus ist einfach da gewesen und war gehorsam. Er war Gottes Sohn und er hat Ja gesagt und hat gesagt, ich will dieser Stellvertreter auf Erden sein. Wir haben das in dem Theaterstück gesehen, wir haben es auch in diesem Film gesehen. Wo Sünde ist, muss etwas dafür getan werden. Das ist, kann man nicht einfach so, Sünde ist nicht einfach, boah, ist ja nicht so schlimm. Ja, sondern das ist eine Zielverfehlung und da muss etwas dafür getan werden. Und so ist Jesus wirklich dieser Mensch für uns geworden, der dieses Werk am Kreuz getan hat. Er ist der große Wiederhersteller. Er ist der Heiler. Er ist der Befreier. Er ist der Tröster. Er macht die Sachen wieder heil, die das Leben zerbrochen hat. Ja, wenn in deinem Leben zerbrochene Scherben sind im übertragenen Sinn, Jesus wird's wiederherstellen. Jesus, unser Glaube an Jesus ist, das ist das Einzige, was wir haben, wo wirklich neues Leben entstehen kann. Es ist nicht, es wird ein bisschen besser. Ja? Sondern da gibt's dieses Angebot von Gott, ja? Willst du mir nachfolgen? Willst du das annehmen, was ich für dich getan habe? Und ich gebe dir tatsächlich neues Leben. Brandneues Leben. Wir schauen uns Jesus an. Er ist unser Stellvertreter. Er hat hier auf der Erde gelebt. Es hat ja nicht erst dann angefangen, wo er ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat 30 Jahre lang gelebt als Mensch auf der Erde. Als perfekter Mensch. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen und war dann gleich Gott und hat Wunder getan. Und deswegen können wir uns so gut mit ihm identifizieren. Und er hat ein Leben gelebt, wo er nachher sagen kann, eben, ich habe nicht gesündigt. Das ist für mich persönlich völlig unvorstellbar. Weil er hat nicht auf einer Insel gelebt, ja? Du sagst, ja, Jesus, er war Gottes Sohn. Wie kann ich mich mit ihm identifizieren? Wie kann er mich verstehen in dem, was ich durchleide und durchlebe? Jesus hat wirklich ein Leben gelebt. Das war nicht ein Pseudo-Leben, ja? Wenn du ein Problem hast mit deiner Familie, Jesus kann dich verstehen. Er hatte eine Familie. Und die Bibel sagt, dass seine Brüder erst nicht an ihn glauben wollten, erst nach der Auferstehung. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Jesus in seinem Heimatdorf die wenigsten Wunder tun konnte, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Das ist doch der Sohn vom Zimmermann, was will der jetzt auf einmal? Den brauchen wir jetzt irgendwie auch nicht. Ja? So, wenn du Probleme hast mit deiner Familie, Jesus versteht dich, er hatte eine Familie. Wenn du Probleme an deiner Arbeitsstelle hast, Jesus hat gearbeitet, Jesus war sogar im Familienbetrieb. Ja, das ist eine besonders delikate Sache oftmals. Er hat bei seinem Vater im Familienbetrieb in der Schreinerei gearbeitet. Und jemand hat mal gesagt, vielleicht hätten sie ihn schon eher umgebracht, aber weil er so schöne Möbel gemacht hat, haben sie ihn vielleicht nicht, ja, weiß nicht, das ist jetzt rein menschlich gedacht. Aber ich glaube, dass Jesus schöne Möbel gemacht hat. Ja, und Jesus war eben nicht irgendwie so ein Spargel oder so. Jesus war ein richtiger Mann mit richtig viel Kraft und mit richtig viel Bestimmung und mit richtig viel Leben. Ja, und du kannst dich identifizieren mit ihm, wenn du es an deiner Arbeitsstelle schwierig hast, ja. Du sagst, ja, aber das, was mir passiert ist, ich habe einen ganz lieben Menschen gehen lassen müssen. Ein ganz lieber Mensch, den muss ich loslassen, weil dieser Mensch gestorben ist. Hat Jesus nicht erlebt. Hat Jesus schon erlebt. Gut, der Lazarus, das war sein bester Freund oder sein guter Freund, den hat er wieder auferweckt. Aber wir wissen, das steht nicht direkt so in der Bibel, aber von Geschichtsschreibern wissen wir, dass wohl der Josef, bei dem er ja zu Hause gelebt hat. Es war nicht sein Vater, weil sein Vater ist im Himmel, aber er war die männliche Bezugsperson zu Jesus, dass er vermutlich sehr früh gestorben ist. Also hat auch Jesus, weiß er, was auch Verlust ist. Er weiß, was Trauer ist. Und ich könnte hier einen halben Tag wahrscheinlich erzählen, was Jesus alles durchlebt und erlitten hat. Er ist verraten worden von seinen Freunden. Er ist einfach verlassen worden. Er hat eigentlich alles an Emotionen durcherlebt, wo wir sagen können, doch, wir können uns wirklich mit ihm identifizieren und er sich mit uns. Wir haben jemanden, der uns versteht. Ja, aber sein wichtigster Auftrag war dann dieses stellvertretende Werk, was er am Kreuz für uns getan hat. Ohne das wäre Jesus einfach ein guter Mensch gewesen. Ja, einfach ein guter Mensch, ja, vielleicht ein Prophet oder so. Aber das Werk war erst vollendet am Kreuz, ja. Es ging um die Gemeinschaft, haben wir auch im Film gesehen. Es geht immer Gott um die Gemeinschaft. Gott hat die Menschen geschaffen, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. Aber da ist eben die Sünde dazwischen geraten. Ja, da ist die Sünde zwischen dieses Verhältnis, ist die Sünde geraten. Und durch die Sünde auch Krankheit und Tod. Und was ist die Sünde? Ich denke, das muss man wirklich betonen, wenn Leute Sünde hören, dann denken sie gleich an Lügen, Stehlen, Rauchen, was man so macht. Ja, das ist nicht gemeint in erster Linie, das sind nur Folgeerscheinungen, diese Tunsünden oder Tatsünden oder wie man die auch nennt. Das, was die Menschen wirklich von Gott getrennt hat, ist die Sünde, dass sie sich erhoben haben und ihre eigene Herrschaft über sich selbst haben wollten. Die Selbstherrschaft der Menschen. Mir reicht es nicht, wenn ich mit Gott beieinander bin. Ich muss noch was anderes haben. Ich muss meinen eigenen Willen haben. Ich will leben, wie ich will. Das ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Weil Gott will in unser Leben eingreifen. Er hat gute Gedanken über uns. Er hat gute Pläne für uns. Und er möchte uns vor Leid ersparen, vor Leid. Er möchte, dass wir uns Leid ersparen, wenn wir ihm nachfolgen. Ja, ich habe neulich mal wieder so eine Situation erlebt, wo ich echt gedacht habe, wo es um Familienstreitigkeiten ging und um Kinder und da ist der eine Vater und da ist der andere Vater und die eine Mutter und die andere Mutter und dieses sogenannte Patchwork, wie man es heutzutage hat und großes Elend und so. Und da habe ich gedacht, Gott hat eigentlich nicht umsonst so seine Pläne, wie das ausschauen soll mit Ehe und Kinder, ja? Jetzt sagst du, ja, jetzt habe ich das Schlamassel. Jesus ist da, um das Beste draus zu machen, um dein Herz wieder heil werden zu lassen, dass du trotzdem ein gutes Leben hast. Tun heute Morgen niemanden verurteilen oder richten oder so, weil da können wir bei jedem irgendwas finden. Aber der Wille Gottes ist ein heiles Leben, ein gutes Leben, ein gesundes Leben, das ist der Wille Gottes, ja? Aber diese Sünde, diese Ursünde, dass der Mensch seine eigene Kontrolle haben will, die Selbstherrschaft, das ist es, was uns von Gott trennt und das ist bis heute so. Ja? Nachdem Adam und Eva aus dem Paradies draußen waren, hat Gott nicht gesagt, ich will jetzt nichts mehr wissen von den Menschen. Die Menschen haben sich abgekehrt von ihm. Und es hat nur einige gegeben, die ihn wirklich von ganzem Herzen gesucht haben. Und da lesen wir dann die Geschichten, so wie Noah oder Mose oder Abraham oder so. Gott hat nicht gesagt, ich will jetzt nichts mehr mit euch zu tun haben. Das hat Gott nie gesagt. Das ist auch so ein Trugschluss von Menschen, die sagen, ja, jetzt habe ich genug gesündigt, jetzt will mich Gott auch nicht mehr. Das ist nicht wahr. Das ist eine große Lüge. Weil Jesus hat es alles gekostet, damit du wieder da sein kannst, damit du wieder Gemeinschaft haben kannst mit Gott. Was würdest du sagen, wenn du alles tust, um zum Beispiel jemanden zu retten? Ja, du springst ihm nach von der Brücke in Fluss rein und erfrierst halb und ertrinkst halb und rettest den anderen und dann geht er raus und sagt, ich wollte gar nicht gerettet werden. Ich will selber bestimmen, ob ich jetzt sterbe oder ob ich nicht sterbe. So, Gott meint es immer gut mit uns. Gott hat immer diese Sehnsucht danach, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Aber eben, Sünde ist da und eben Sünde kann man nicht einfach, da gibt es keinen Weißwascher. Ja? Da gibt es keinen in die Waschmaschine rein und dann ist es weg. Ja? Sondern die Bibel sagt, das Sünde sollt, ist der Tod. Also dieses, was Adam und Eva erlebt haben, nämlich das Getrenntsein von Gott und am Ende auch der ewige Tod. So, was Gott aber will und durch Jesus getan hat, ist, dass er gesagt hat, okay, einer bezahlt, wie der Kapitän, ja, der Kapitän wollte seine Mutter verschonen und ist selber hingestanden. So, Jesus ist wie dieser Kapitän, er sagt, ich bezahle für alle. Ich weiß, dass das für die meisten heute Morgen nichts Neues ist, aber ich stelle immer wieder fest, dass wir im Alltag eigentlich vergessen, was Jesus für uns getan hat. Weil wir ja nicht gleich, wir sind im Neuen Testament, wir sind in dieser Zeit der Gnade. Du wirst nicht verflucht, weil du gelogen hast. Du musst nicht sterben, weil du gestohlen hast. Aber einer hat gestorben, ist gestorben, einer ist verflucht worden. Und wir können nur leer ausgehen und frei rausgehen, weil Jesus bezahlt hat. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, steht in der Bibel. Deswegen war auch im Alten Testament dieses Opfersystem. Ja, im Alten Testament war fest vorgeschrieben, für welche Sünde welches Opfer gebracht werden muss. Ja, und es mussten Tiere sterben, es musste Blut fließen. Ja, und das hat aber alles nur Wert gehabt im Hinblick auf Jesus, der irgendwann kommen wird und sein Blut vergießen wird. Sonst, weil ein Blut von Böcken und von Stieren und von Tauben oder was auch immer kann uns nicht retten. Es musste ein Mensch sein, der eben ein richtiges Leben führt und die Sünde überwindet bis zum Tod. Nur das ist ein Opfer, wo gültig ist im Endeffekt. Und nur das stillt den Zorn Gottes, kann man so sagen. Du sagst, Gott ist zornig? Ja, gegen Sünde schon, nicht gegen Menschen. Ja? Und Jesus hat gesagt, ich gehe auf diesen Weg, ja? Ich gehe diesen Weg und ich bin Stellvertreter für uns alle, für Sünde, für Krankheit, für Leid. Ich stelle mich hin und Jesus ist gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz. Ja? Er hat keinen Ausweg gesucht, ja. Er hat alles durchlitten, was man durchleben kann. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, das waren diese 39 Peitschenhiebe und anscheinend gibt's genauso viele Arten von Krankheiten. Das kann man, also jemand hat mal gesagt, gibt wohl ganz grobe, weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber was ich erlebe, ist, dass wir immer wieder, auch heute, eben erleben, dass Jesus heilt. Das funktioniert bis heute. Ja, Jesus hat für Sünde bezahlt. Jesus hat für Krankheit bezahlt. Jesus hat bezahlt für dein Leid, für dein seelisches Leid. Und er will, dass du hier frei rausgehen kannst. Ja, er will, dass dein Leben, deine Scherben wieder zusammengekittet werden. Und zwar so, dass man nachher keine Sprünge mehr sieht. Ja, wenn du so eine Vase, so eine kaputte von der Uroma, die so ganz wertvoll war, ja, da musst du wieder zusammenkitten, weil wenn sie nächstes Mal auf Besuch kommt, dann will sie ja sehen, dass die Vase immer noch da steht, ja, dann kannst du zusammenkleben, aber da hat's lauter, hat's dann lauter Risse, ja. Aber Jesus tut uns nicht einfach zusammenflicken. Jesus sagt, ich flick dich nicht zusammen, ich gebe dir ein neues Leben. Und das gibt's nur bei Gott. Das gibt's nur bei Gott. Wir lesen jetzt aus dem Alten Testament Jesaja 53, Vers 1 bis 5 über das Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor mir aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Siehst du, Jesus war vom Schmerz und von der Sünde so entstellt, dass hier steht, man kann ihn gar nicht mehr erkennen. Es war deine und meine Sünde. Ja? Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. So hat es zuerst ausgesehen. Ja? Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Du kannst sagen, durch seine Striemen bin ich geheilt. Durch seine Leiden habe ich Vergebung. Die Strafe liegt auf ihm. Das ist das Angebot, das Gott uns macht. Diese Erlösung, das hat er getan. Und weißt du was, das hat er getan, völlig unabhängig davon, ob du heute hier sitzt oder nicht und was du denkst oder nicht. Sondern, weil sonst wärst du ja schon vor 2000 Jahren da gewesen, ja. So, du bist noch nicht da gewesen. Und er hat es gemacht. Er hat es ihm auf einmal und einmalig und für alle Menschen und für alle Zeiten getan. Also, das ist einfach dieses Geschenk. Ja, das ist wie der, der ins Wasser reinspringt, den anderen rettet. Das ist umsonst. Und es ist dieses Angebot und es ist da. Ob du es willst, das ist die andere Frage. Aber das ist das Angebot, was Gott an die Menschen hat, nämlich diese Erlösung von der Sünde, von Krankheit und von seelischem Leib. Ja, die Strafe uns zum Frieden lag auf ihn. Wie viele Menschen haben heutzutage seelische Leiden und müssen zum Psychiater oder müssen Medikamente nehmen, haben Angstzustände, haben Panikzustände. Das nimmt immer mehr zu. Aber weißt du, was Jesus sagte? Ich gebe dir einen Frieden, der größer ist als dein Verstand. Das bietet er dir an. Und jetzt kann ich überlegen, will ich selber alles im Griff haben oder will ich mich ausliefern und dieses Angebot annehmen? Weil es ist ein Geschenk, was umsonst ist. Es ist für alle. Es war zu Jesu Zeiten auch schon nicht anders, dass nicht alle Menschen haben Jesus damals erkannt als Messias und auch nicht angenommen. Ja, es heißt, er heilte viele Krankheiten. Wo waren denn dann die ganz vielen? Wo er seine erste schärfere Predigt gehalten hat, die Bergpredigt, sind nachher die meisten abgehauen. Ja, aber wo sie Heilung wollten, sind sie alle gekommen, hat Jesus gesagt, nee, das mag ich jetzt auch nicht. Nein, Jesus hat geheilt, ohne irgendwas dafür zu wollen. Es ist ein Geschenk. Das tut uns, glaube ich, das tut uns richtig. Das geht so richtig gegen unsere Prinzipien, ne? Dass man einfach irgendwas so einfach annimmt und gar nichts dafür tun kann. Das ist auch unser Stolz im Grunde. Es ist unser Stolz, ne? Jesus hat für 10 Aussätzige gebetet. Nun einer ist zurückgekommen, hat sich bedankt. Jesus hat nicht gesagt, okay, dann können die anderen wieder weiterlaufen mit ihrem Aussatz. Nein, er ist voller Liebe. Er gibt einfach umsonst. Wir erleben auch heutzutage, ich finde, gerade wenn man für Menschen betet, die Gott nicht so kennen, da erlebe ich mehr Wunder und schneller Wunder, als manchmal bei Menschen, die eigentlich Gott schon lange kennen und denen irgendwie der Kopf im Weg steht oder so. Ja, weil Gott sich erweisen will. Gott will zeigen, hey, ich bin am Leben. Ich bin ein gütiger Gott. Ich bin ein heilender Gott. Ich will es dir zeigen. Ich habe für Leute gebetet, eben, wo ich gedacht habe, das ist einfach immer noch das Gleiche, weil Gott gibt einfach Sachen umsonst. Ich habe für jemanden gebetet, der hat einen Operationstermin gehabt, weil sein Knie so dermaßen kaputt war, der konnte nicht mehr laufen, musste operiert werden. Und mitten im Gottesdienst sagt Gott zu mir, geh hin und leg ihm einfach die Hand auf. Und da habe ich gedacht, okay, jemand, der ziemlich weit weg von Gott eigentlich so, nur wegen seiner Frau da war und so. Und da habe ich gedacht, siehst du, Gott ist einfach so gnädig. Und bin hin und habe gedacht, okay, ganz schnell. Ich habe gar keinen Nullglauben gehabt, nur Gehorsam. Und bin hin, schnell auf die Hand aufs Knie, im Namen Jesus sei geheilt und bin wieder gegangen und wieder nach mir. Ich habe es, ja, so nach dem Motto, ja, ich habe es getan und das andere geht mich nichts an. Ja, die Woche drauf kriege ich einen Anruf, das Knie ist total gesund. Und ist auch gesund geblieben. Leider ist dieser Mann irgendwann nicht mehr gekommen, ist wieder zurück in seine eigenen Sachen. Er war so mit Reiki und sowas beschäftigt. Aber der ist immer noch gesund. Das ist Gott. Das ist Gott. Wir müssen es uns nicht verdienen. Es ist alles umsonst. Wir können alles, was Gott uns gibt, umsonst annehmen. Das ist eine Art, wie wir leben können. Das ist unsere Entscheidung, ja, dass wir uns mit dem begnügen, dass wir sagen, okay, Gott, Du darfst das. Also wir, das ist, geht auch gegen unsere Natur. Wir sagen, ja, jetzt brauche ich auch nicht zu Gott kommen und ihn bitten, weil sonst will ich ja auch nichts von ihm. Das ist eigentlich nur unsere Natur. Das ist nicht Gott. Gott sagt doch, du darfst trotzdem kommen. Das geht fast nicht ins Hirn rein. Überleg das mal. Du darfst trotzdem kommen. Du darfst was von ihm wollen. Du darfst ihn bitten. Nur er bietet dir noch mehr an. Er bietet dir noch mehr an, als dass du immer wieder im Tal unten bist und dann ihn bittest und dann wieder aus dem Tal raussteigst und dann wieder ins nächste Tal reingehst und in die nächste Wüste und dann wieder rauskommst. Ja, er bietet dir noch mehr an. Ja, er bietet dir nämlich an, dass du ewiges Leben haben kannst und dass du eine völlig neue Kreatur wirst. Dass dieses Werk am Kreuz, das kannst du voll in Anspruch nehmen. Du kannst sagen, okay, ich will einfach die Heilung und ich will Befreiung. Das ist okay mit Gott. Aber Gott sagt, ich biete dir noch mehr an. Jesus hat sein Leben völlig für dich gegeben. Und das Optimale, was du mit Gott erleben kannst, ist, dass du sagst, okay, ich gebe mein Leben auch völlig an Gott hin. Und dann kriegst du dieses Leben, dieses neue Leben, das ist ein Wunder, ja? Das entsteht in dir und du hast göttliches Leben in dir und du bist eine neue Schöpfung, du bist eine neue Kreatur, du bist von Neuem geboren und lebst ein anderes Leben und kein Leben mehr, wo du dich ablagen und mühen musst, sondern in diesem Leben verändert Gott dich, weil du deinen Willen hingegeben hast. Das ist das Optimale, was du erleben kannst. Und am Ende wirst du in Ewigkeit leben mit ihm in seinem Reich. Wir lesen eine Geschichte aus dem Johannes, Vers, Kapitel 3. Und Vers 1 bis 7. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ich finde, es ist eine sehr interessante Geschichte. Ja? Du siehst hier diesen Nikodemus. Offensichtlich hat der Nikodemus Jesus beobachtet. Ja, er hat gesehen, dass Jesus Wunder wirkt. Und er ist zu ihm gekommen in der Nacht, weil er, ja, war am Tag sitzt ja jeder, ne? Ja, und hat gesagt: Rabbi, ich weiß, dass du ein Lehrer bist, ja? Und Gott muss mit dir sein, weil sonst könntest du diese Wunder nicht wirken. Und was macht Jesus? Jesus sagt nicht: Ah, schön, Nikodemus, dass du zu mir kommst und ja, danke fürs Kompliment oder so. Jesus ist manchmal schon ziemlich knallhart, ne? Jesus sagt einfach, er gibt ihm einfach eine Antwort und sagt: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also, man wird im ersten Moment meinen, das ist doch gar keine Antwort auf seine Frage. Aber Jesus kannte Nikodemus und er kannte sein Herz. Der wusste bestimmt, der Nikodemus ist hungrig, aber der muss jetzt die Wahrheit hören. Siehst du, manchmal nützt es nichts, wenn wir irgendwie um den Brei rumreden, sondern da müssen wir Wahrheit sagen, weil die Wahrheit macht uns frei und sonst gar nichts. Ja? Und Jesus sagt hier eben, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir reden nachher gleich darüber. Aber ich will mich noch ein bisschen damit befassen, was denn der Nikodemus für ein Mensch war. Der Nikodemus war ein Pharisäer. Und im Allgemeinen haben wir so ein bisschen ist es ein bisschen Vaterbeigeschmack, Pharisäer, ja, das sind, man weiß, dass das die sind, die Jesus sehr zugesetzt haben, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das waren sicher nicht alle gegen Jesus und es war die damalige religiöse Elite. Ein Pharisäer sein ist was Besonderes, ja. Ein Pharisäer ist einer, der an Gott glaubt. Wollen wir einfach festhalten, ja? Ist einer, der an Gott glaubt. Ein Pharisäer ist einer, der zweimal in der Woche fastet. Ja, jemand hat mir gesagt, der zweimal mehr als die meisten von uns, ja? Der regelmäßig betet. Und der die 5 Bücher Mose, also die Tora, auswendig kennt. Angebot, wer will sich messen? Es war nicht ein Loser, der Nikodemus. Er war ein Pharisäer, er hat an Gott geglaubt, er hat ein Leben geführt in Hingabe zu Gott. Er hat viele Dinge getan für Gott. Und ich persönlich glaube wirklich, dass viele Menschen, die eben nicht so diese Lehre haben und nicht wissen, wie, dass es noch einen besseren Weg gibt. Die haben Sehnsucht nach Gott und die sitzen in der Kirche und denken, ich mache doch alles, was ich kann. Warum erlebe ich dann nicht mehr Sieg? Weil es eben nicht reicht, einfach nur zu glauben und Werke zu tun. Es reicht nicht. Jesus hat nur eine Antwort drauf. Er hat gesagt, du musst ein neuer Mensch werden. Wir können so viel tun für Gott, wie wir irgendwie können. Aber es reicht nicht, weil wir damit nicht uns lossprechen können. Ja, du kannst beim Tiger nicht einfach hingehen und so lang schrubben, bis die schwarzen Streifen weg sind. Ein Tiger ist ein Tiger und er bleibt ein Tiger. Und das ist seine Natur. Diese schwarzen Streifen sind seine Natur. Aber Gott sagt, ich gebe dir ein Angebot. Du kannst eine neue Natur werden. Du kannst eine neue Schöpfung werden. Du kannst ein neuer Mensch werden. Ich werde nicht an dir rumschrubbeln. Das ist das, was wir machen mit guten Werken. Wir wollen an uns selber rumschrubbeln und dann fühlen wir uns ein bisschen besser. Ja? Aber Jesus sagt, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und der Nikodemus versteht gar nichts mehr und sagt, ja, wie jetzt? Muss ich jetzt nochmal in meiner Mutterleib zurück und wie jetzt? Ja, das hat er jetzt gar nicht verstanden, von Neuem geboren werden. Ja, gibt es da so ein chemisches Ding, da schrumpfe ich wieder. Ja, nee, Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Also das sind diese zwei Prozesse. Wenn jemand aus Wasser geboren ist, wenn die Geburt beginnt, dann bricht das Wasser und ein Kind kommt auf die Welt. Das ist die natürliche Geburt. Ja? Aber aus Geist geboren, das ist, wenn du wirklich, wie bei einer natürlichen Geburt, da kommt ein neues Leben zur Welt. Ja? Und aus Geist geboren, da entsteht auch was Neues. Da kommt auch eine neue Kreatur auf die Welt. Und deswegen sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Und das ist bis heute nicht anders. Bis heute ist es so geblieben, dass nur dein Glaube und dein Beten und dein Fasten nicht reicht. Gott will eine Beziehung mit dir. Gott will nahe bei dir sein. Ja? Und Gott sagt, ich mache diesen göttlichen Austausch. Ich gebe mein Leben für dein Leben. Was wir halt oft wollen, ist, wir wollen sein Leben, aber wir wollen uns es nicht geben. Wir wollen nur uns so sehr verändern, wie uns das jetzt gerade in Kram reinpasst. Wir wollen die Herrschaft über unser Leben nicht aus der Hand geben. Und ich möchte hier einfach betonen, Christen sind keine Idioten. Also du darfst deinen Bildungsstand und all das musst du nicht aufgeben. Ja? Gott gibt auch Verstand, Gott gibt Intelligenz. Ich glaube, dass der Adam nicht nur 5% von seinem Hirn benutzt hat. Ja? oder so, sondern Gott hat eigentlich gedacht, dass wir das ganze Hirn benutzen können. Das ist einfach der Sündenfall, warum wir nur ein paar Prozent von dem nutzen können, was Gott uns eigentlich anbietet. Gott will nicht, dass wir irgendwie wie Doofis in der Welt rumlaufen und dann sagen, oh, darf ich heute was Mittagessen oder nicht. Das ist eine religiöse Haltung. Es geht hier um eine grundsätzliche Einstellung. Nicht, dass du bei allem fragen musst, darf ich jetzt die Treppe runter oder nicht. Gott will, hat gesagt, ihr werdet meine Söhne und meine Töchter sein, nicht Sklaven. Verstehst du, das ist ein Unterschied. Es geht hier um diese ganz prinzipielle persönliche Einstellung, also Herr, du hast hier mein Leben. Und je mehr du dann dieses göttliche Leben, je mehr dich das erfüllt, umso mehr spürst du auch, was Gott eigentlich von dir will. Gott hat sein Volk verheißen, ich werde euch das steinerne Herz rausreißen und ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meine Gesetze auf eure Herzen schreiben. Wir müssen dann nicht Angst haben, wenn wir in dieser neuen Schöpfung, in diesem Leben, dass wir irgendwelche Fehler machen, sondern diese Grundhaltung geht, um dieses Vertrauen, dass Gott gut mit uns meint und einen guten Weg für uns hat. Und bei wichtigen Entscheidungen, natürlich betet man dann und fragt Gott. Aber was Gott wirklich will, ist nicht, dass wir uns eben selber verändern wollen, die schwarzen Streifen wegputzen, sondern dass wir sagen, nee, ich will nicht rumschruppen, ich will mein Leben ausliefern. Und weißt du, was dann passiert? Dann verändert uns Gott. Und dann müssen wir uns nicht ganz, ganz mühsam selber verändern. Und weißt du was? Es geht eben einerseits um dieses Leben hier, aber es geht auch letztendlich um die Frage, wo wirst du deine Zukunft verbringen? Wenn du hier die Augen zumachst, Auch wenn jemand vielleicht heute Morgen hier das überhaupt gar nicht hören will, aber ich verspreche dir, es kommen nicht alle Leute in den Himmel. Das wollen wir nicht wahrhaben. Und ich glaube auch hier, dass Gott total gnädig ist, dass Gott so gnädig ist, dass er uns bis zum letzten Atemzug eine Chance gibt. Du kannst ein Verbrecher gewesen sein, ein Krimineller und alles getan haben, was man nicht tut. Und im letzten Augenblick von deinem Leben sagst du, Herr, es tut mir leid. So wie der Schächer am Kreuz, der Jesus gesagt hat, ich hänge hier, weil ich es verdient habe. Wirst du mit mir sein? Kannst du was tun für mich? Und Jesus sagt, ich verspreche dir, du wirst heute mit mir noch im Paradies sein. Der konnte nichts mehr gut machen, weil es ja eben umsonst ist. Es geht um diese Haltung. Verstehst du? Aber dieser Mann ist am Ende im Himmel gelandet. Und ich glaube, dass Gott bis zum letzten Moment uns Gelegenheit gibt. Aber je eher du dich entscheidest, umso mehr Qualität hat dein jetziges Leben auf der Erde. Aber ich glaube auch diese Dringlichkeit, dass mehr, und ich spreche jetzt die Leute an, die hier sitzen und sagen, ich bin von Neuem geboren, aber diese Dringlichkeit, dass wir uns immer wieder dessen bewusst sind, es gibt Leute, die in die Hölle gehen. Und ich bin kein Verdammnisprediger, also für die Gäste, bitteschön, also wer mich kennt, bin eigentlich Gnadenprediger, aber manchmal muss man einfach das so klar auf den Punkt bringen. Oder hast du jemals bei irgendeiner Beerdigung gehört, dass der Pfarrer sagt, ja, der ist eh in der Hölle, wir brauchen jetzt nicht mehr beten, lass uns nach Hause gehen. Weil wir es nicht wahrhaben wollen. Darf ruhig lachen. Weil wir es nicht wahrhaben wollen. Und deswegen ist es manchmal so wichtig, dass wir so knallhart hören. Wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, dann gibt es Konsequenzen. Und es ist ja schließlich deine Sache. Es könnte mir eigentlich egal sein. Und ich müsste mich hier auch nicht so ausliefern und müsste es nicht hier rausposaunen und kriege hinterher Anfechtung, was weiß ich, der Feind, dem gefällt es nicht, wenn ich solche Sachen sage. Es müsste ich mir alles nicht antun. Aber ich will wirklich, dass wir mit der Wahrheit leben. Und dass uns bewusst ist, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir nicht sagen, oh, er ist auferstanden, Halleluja. Ja, und jetzt? Er ist auferstanden zum neuen Leben, damit du und ich, dass wir auch ein neues Leben haben können, empfangen können. Und zwar ewiges Leben. Es reicht nicht nur für jetzt, es reicht bis in die Ewigkeit. Und mein letzter Punkt heute Morgen ist, einfach, dass wir uns hinterfragen, was ist eigentlich Wann ist man eigentlich wirklich, Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wie spürt man das? Oder was passiert eigentlich im unsichtbaren Bereich? Und ich habe das oft erlebt, dass Menschen gesagt haben, ich entscheide mich für Jesus, aber dann habe ich nicht so dieses neue Leben gesehen. Das habe ich irgendwo, ich habe nicht so die Veränderung gesehen. Aber ich glaube, so wie Jesus sagt, aus Wasser und aus Geist geboren sein, was ist denn im natürlichen Bereich? Im natürlichen Bereich, wann fängt Leben an? Leben fängt an bei der Empfängnis, oder? Ja oder nein? Dort fängt das Leben an. Dort ist alles schon, die ganze DNA, dort ist alles enthalten. Aber ist das Kind schon lebensfähig? Es ist 9 Monate im Mutterleib und wächst heran. Und dann wird es geboren und dann ist diese neue Schöpfung sichtbar. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr hier einfach dran seid, bei Menschen, die ihr kennt, dass ihr euch um die kümmert, und aber auch bei euch selber. Und dieses Bewusstsein, dass wenn, das ist nur der erste Schritt, wenn ich sage, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Das ist der erste Schritt. Und jetzt erfolgt Wachstum. Es folgt eine Zeit von Wachstum. Und Schwangerschaft ist oft eine heikle Zeit. Man weiß nicht genau, hebt's oder hebt's nicht. Und da ist verbunden mit Übelkeit und was weiß ich und alles. So, das kann eine schwierige Zeit sein. Ja. Aber das Wunder ist, dass dieser Mensch heranreift und heranwächst, bis es bereit ist zur Geburt. Und so ist es eigentlich auch im geistlichen Bereich. Lerne die Dinge Gottes, mach einzelne Schritte. Und auch wenn es vielleicht noch nicht so richtig knallt in deinem Leben, bleib dran und geh einfach den Weg Gottes, so bis diese neue Schöpfung im vollen Umfang offenbar wird. Man kann es auch vergleichen mit dem Volk Israel. Die sind aus Ägypten rausgegangen, aus der Sklaverei befreit worden, mit durch ein Riesenwunder, ja, durchs Rote Meer gegangen und waren in der Wüste. Und wenn du liest, Gott hat andauernd Wunder getan, die wahrscheinlich von uns hier drinnen noch niemand erlebt hat. Oder findest du morgens in deinem Garten Manna? Ja, oder wenn du Durst hast, musst du irgendwo auf dem Felsen draufschlagen oder sprechen oder so und dann kommt Wasser raus. Die haben so viele Wunder erlebt. Aber weißt du was? Ihre Herzen waren nicht Gott zugewandt. Und so kannst du es auch vergleichen. Wenn gerade am Anfang merke ich so, wenn Leute sich entscheiden für Jesus, passieren relativ viele Wunder. Aber Leute, das ist der Punkt, wo dein Herz weich werden soll. Und wo du deinen Willen auslieferst. Wenn du nur die Wunder willst, okay, eben, ist jedem sein freier Wille, aber beklag dich nicht, dass nicht dann alles so läuft, wie du dir das vorgestellt hast mit Gott. Ja, Gott ist so weit weg. Nee, du bist so weit weg. Ja, du bist so weit weg. Sie haben Wunder erlebt und dann war kaum das Wunder vorbei, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und der Mose, und wären wir nur nicht aus Ägypten raus, und das wären wir jetzt in Ägypten geblieben, bei den Fleischtöpfen, weil da haben wir es ja so gut gehabt in Ägypten. Ne? Also wie es im Nachhinein oft komisch sich verändert, oder? Vorher haben sie geschrien und gesagt, befreie uns Herr, hinterher haben sie gesagt, wären wir nur da geblieben. Und der Mose verzweifelt, muss wieder zu Gott schreien und dann passiert wieder das nächste Wunder. Willst du so wirklich leben? Das war ja auch von Gott nicht so geplant. Der Plan von Gott war, dass sie schnurstracks die nächste Etappe nehmen und schnurstracks einziehen ins verheißene Land. Aber auch da ist die bittere Wahrheit, dass eine ganze Generation in der Wüste geblieben ist, bis auf ein paar Einzelne, die Gott geglaubt haben und die gesagt haben, doch, wenn Gott sagt, wir können dieses Land einnehmen, dann werden wir das tun. Der Josua und der Kaleb, die haben das getan. Ja, und die anderen haben gesagt, ja, das sind Riesen und die werden uns vernichten und die fressen uns auf bei lebendigem Leib und das können wir alles nicht. Und es war ihnen gerade egal, was Gott gesagt hat. Es geht hier um die Auslieferung vom Willen. Und die Leute, die gesagt haben, doch, wir glauben an Gott, die sind in dieses verheißene Land eingezogen. Und ich möchte euch heute Morgen einfach ermutigen, weil da geht doch den Weg wirklich mit Gott. Und sei nicht gleich zornig, wenn irgendwas nicht so läuft. Er ist doch für dich. Aber wir leben in einer verdrehten Welt. Ja? Und wir klagen immer gleich Gott an. Ja? Jetzt kommt irgendeiner und sagt, ja, und wieso tut Gott das und das nicht aufhalten, den Krieger und den Bombenattentat? Ja, Gott steht nicht irgendwo im Einkaufszentrum und schießt rum. Es sind immer noch Menschen. Und wir müssen auch niemanden verurteilen. Wir kriegen es nicht mal hin, mit unserem Umfeld immer in Frieden und Harmonie zu leben, oder? Ja oder nein? Deswegen brauchen wir es so wichtig, so unbedingt wichtig, dass Gott in uns größer wird und dass diese neue Schöpfung zum Durchbruch kommt und dieses Erfülltsein, weil dann wächst auch die Frucht des Geistes und das Leben wird einfacher. Und beziehungsweise auch, ja, nicht vielleicht unbedingt immer einfacher, aber viel effektiver. Und das ist dann der Bereich im verheißenen Land, wo du was für Gott tun kannst. Gott musste im verheißenen Land eben das Manna nicht mehr regnen lassen, weil sie dort anbauen konnten und ernten konnten. Und der Segen ist immer noch auf dem Land, wenn man sieht, dass sie in Israel 3-mal ernten im Jahr oder so. Also Gott ist immer noch mit diesem Land und mit diesem Volk. Und er hat es ja ihnen verheißen, dass es ein Land gibt, wo Milch und Honig fließt. Und ich möchte dir einfach heute Morgen dieses Angebot machen, gib nicht auf und mach diese Entscheidung. Wenn du vielleicht das allererste Mal sagst, okay, ich will dich kennenlernen, das ist der erste Punkt, Herr, ich will dich kennenlernen. Schau, der Hiob war ein gerechter Mann. Hiob hat gebetet, gefastet, geopfert. Eben, der Hiob war ein gerechter Mann, dann ist ihm so großes Leid zugestoßen. Und dann haben alle gesagt, so, jetzt wird er sich sicher abkehren von Gott. Hat er nicht gemacht, aber er war verzweifelt. Er hat gedacht, ich habe doch alles richtig gemacht. Warum passiert mir das? Und dann redet er mit Gott. Er redet zuerst mit seinen angeblichen Freunden und dann redet er mit Gott. Und irgendwann kommt er zu dem Punkt, wo er diesen Ausspruch macht, der Hiob. Ich hatte dich nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Der Hiob ist verändert worden und hat auf einmal Gott erkannt. Er hat Gott gekannt und hat gemerkt, hey, meine ganzen guten Taten nützen mir nichts. Ich brauche diese persönliche Beziehung zu Gott. Und dann war er imstande, für seine Feinde zu beten, die sich als Freunde ausgegeben haben. Und hat für sie Buße getan. Und hinterher sagt Gott, mein Knecht Hiob aber. Und ist ganz stolz, wie Oskar, ja, über seinen Knecht Hiob, der den geraden Weg gegangen ist und den richtigen Weg gegangen ist. Aber bist du heute Morgen jemand, der sagt, doch, mein Auge kann dich sehen. Ich habe nicht nur vom Hörensagen von dir vernommen, Herr, sondern mein Auge kann dich sehen. Vielleicht magst du einfach kurz mal deine Augen schließen und über dein Leben nachdenken und einfach sehen, wo du stehst. Und Gott macht dir heute Morgen dieses Angebot. Sag, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Ich möchte, dass du nicht nur glaubst und gute Dinge tust, ein ordentliches Leben führst. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Oder vielleicht sitzt du auch hier drin und sagst, ja, ich bin irgendwie unterwegs, aber ich bin enttäuscht, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, ich falle alle naselang ins gleiche Loch rein. Dann sagt Gott heute zu dir, ich mache dir nochmal dieses neue Angebot, dass du wirklich durchbrichst bis zur Geburt, dass du dieses verheißene Land wirklich erleben kannst, dass deine Wüstenzeit vorbei ist und du rüberkommst über den Jordan. Aber wisst ihr, Jordan ist ein Sinnbild für Tod. Gott will, dass dein eigenes Ego stirbt und dann bietet er dir sein Leben an. Ich möchte jetzt beten und wenn du möchtest, kannst du ja innerlich mitbeten. Ich möchte jetzt nicht, dass alle irgendwie nachbeten oder so, aber einfach, du kannst ja innerlich mit dem mitgehen und kannst dann deinen Weg finden oder hinterher zu jemand hingehen und sagen, ich brauche noch Hilfe oder so. Vater im Himmel, ich danke dir einfach als allererstes, dass du voller Liebe bist und dass du aus Liebe deinen Sohn gegeben hast. Weil du uns einfach als Menschen nicht verlieren wolltest. Du wolltest nicht eine Schöpfung haben, die einfach ohne dich lebt. Du wolltest eine Schöpfung haben, die zu dir kommen kann, die mit dir Beziehung haben kann und Verbindung haben kann. Deswegen hast du deinen Sohn gegeben. Und Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist und für jede andere auch, die Menschen, die vor mir gelebt haben, Menschen, die nach mir gestorben sind. Und ich danke dir, Herr, dass du nach mir leben werden. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass es alles umsonst ist, dass wir es einfach nur nehmen dürfen. Weil wir können es uns sowieso nicht verdienen. Wir können nicht das Werk tun, das du getan hast. Das kannst nur du. Ich danke dir, Herr Jesus. Und Herr Jesus, ich bete einfach, dass wir dich immer mehr kennenlernen, dass wir immer mehr wissen, wie du bist und dass du uns immer mehr nahe bist, damit wir einfach in deiner Gegenwart verändert werden können und dieses neue Leben erleben können, was du uns anbietest. Herr, wir wollen es nicht unter dem machen. Wir wollen nicht nur die Hälfte von dir nehmen, einfach von dir nehmen und trotzdem irgendwie ein lausiges Leben führen, Herr. Wir wollen, ja, ich bete einfach für die heute Morgen, die das wollen, Herr. Und wir wollen mehr dich kennenlernen. Wir wollen auch wieder Hiob sagen können, mein Auge hat dich gesehen. Es ist nicht nur noch vom Hören sagen. Ich habe dich erlebt. Ich kann es bezeugen. Ich kann davon erzählen. Und ich kann mit dir reden. Und ich kann dir alles sagen. Und ich kann in allen Lebenssituationen auf dich vertrauen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, du hast das nicht verheißen, dass es nur gute Tage geben wirst, aber du hast verheißen, dass du unser Hirte sein willst, dass du uns an die frischen Wasser und an die grünen Auen führst, dass du uns auf der richtigen Straße leitest. Und wenn es durchs Tal geht, dann bist du auch nicht einfach weg, sondern du nimmst uns bei der Hand und gehst durchs Tal mit uns durch, bis zu der nächsten Höhe. Ja, ich bete jetzt vor allem auch für die heute Morgen, die durch ein Tal gehen, dass sie einfach sich entscheiden können, deine Hand zu nehmen. Und sagen, ich habe es lang genug selber probiert und ich bin nicht rausgekommen. Ich will jetzt, Herr, deine Hand nehmen und dich als Herr und als Hirte anerkennen und mit dir aus diesem Tal wieder rausgehen. Herr, ich bete, dass wir eben diese neue Schöpfung werden, dass wir wirklich von Neuem geboren sind, dass diese neue Kreatur in uns, dass das voll, was voller Leben ist, dass es zur Blüte kommt. Herr, weil wir wollen auch, dass dein Wille geschieht um uns herum und wir wollen auch teilhaben daran, dein Reich zu bauen, Herr. Und das wollen wir in Freiheit tun und in deiner Kraft und nicht aus unserem Bestreben und aus unserer Kraft heraus. Ich danke dir, dass du die Menschen zu dir ziehst. Ich bete wirklich, dass falsche Vorstellungen niedergerissen werden in uns, dass falsche Vorstellungen einfach keine Macht mehr haben, uns von dir wegzureißen. Ich bete wirklich, dass Gnade da ist, wirklich zur Errettung und auch bis hin zu diesem vollen Reife, bis zu diesem vollen Leben, wo wir wirklich in diesem verheißenen Land sind und erobern, für dich Land erobern. Herr, das geht nicht in der Wüste, da geht es ums Überleben, aber im verheißenen Land wollen wir erobern. Und ich danke dir, dass du Kraft gibst und dass du das in uns wirkst. Ich will auch für die beten, die heute Morgen seelisches Leid haben oder im Körper Leid haben. Herr, dass auch dort, Herr, proklamieren wir, dass das auch erledigt ist am Kreuz. Ich spreche im Namen Jesu hervor, diese Heilungen, die wir brauchen, die Befreiung, die wir brauchen, die Erlösung von diesem seelischen Leid, Herr, das ist alles in deinem Opfer enthalten und wir wollen auch das alles restlos ausschöpfen, was du uns anbietest. Heute Morgen und in alle Ewigkeit bietest du uns das an, Herr. Amen. Gut, wir wollen noch zusammen leben.